Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir Volkstrauertag. Ein Tag, an dem wir über die Gefallenen in den Weltkriegen nachdenken. Und auch an die, die heute umkommen, in Kriegen, in Gewalt, in Terror. Und leider ist das Thema Krieg ja heute sehr aktuell. Jeden Tag hören wir von dem, was in der Ukraine und in Israel los ist und an so vielen anderen Stellen in der Welt. In Kriegszeiten steht einem der Tod immer vor Augen. Und der Blick richtet sich auf das, was danach kommt. Gleich am Denkmal werden wir bei der Kranzniederlegung das Lied hören, ich hatte einen Kameraden. Und da heißt es in der dritten Strophe über den gefallenen Kameraden, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Da kann man fragen, wie ist das mit dem ewigen Leben? Wie wird das sein? Werden alle ewig leben? Wir hören in der Bibel, dass es an vielen Stellen, also wir hören an vielen Stellen in der Bibel, dass es ein Gericht geben wird. Dass wir alle nach dem Leben auf dieser Erde uns einmal vor Gott verantworten müssen. Und einer dieser Texte über das Gericht ist der für heute vorgeschlagene Predigttext aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Da sagt Jesus, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Amen. Das, was Jesus uns hier sagt, beschreibt ganz deutlich das Gericht Gottes. Ja, es wird nicht alles beschrieben, manches bleibt offen, aber es zeigt schon, in welche Richtung es geht. Man kann das vielleicht vergleichen mit einer Vorschau auf einen Film. Wenn so ein neuer Film kommt in die Kinos oder im Fernsehen manchmal, dann werden so manchmal so kleine Szenen gezeigt, so, wo man schon so einen kleinen Eindruck bekommt, da geht's hin. Und so auch hier in unserem Text Bezug auf das Gericht. Predigtthema heute also eine Vorschau auf Gottes Gericht. Drei Gedanken. Das erste, das Gericht kommt. Es kommt. Der 11.11. ist noch nicht lange her. In Köln war wieder viel los und ein Karnevalsschlager heißt, wir kommen alle in den Himmel. Hört sich ja gut an. Die Frage ist nur, stimmt das auch? In unserem Text steht ganz eindeutig etwas anderes. Da heißt es wird eine Scheidung geben. Schafe und Böcke. Übrigens ein uraltes Bild für die Gerechten und die Bösen. Schon in Hesekiel 34, Vers 17, da heißt es, aber zu euch, meine Herde, spricht Gott der Herr, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widdern und Böcken. Und was passiert mit den Schafen und Böcken? Auch hier ist Jesus ganz eindeutig. Im letzten Vers sagt er, die einen werden ewige Strafe haben und die anderen haben ewiges Leben. Also, es gibt einen doppelten Ausgang des Gerichts. Zwei Möglichkeiten. Es stimmt also nicht, dass alle einfach so zu Gott kommen. Leider auch nicht alle Kameraden, die im Krieg sterben. Es stimmt auch nicht, wenn man bei allen Menschen, die schwer krank sind und dann sterben, sagen, es war eine Erlösung. Wer zu denen gehört, der die ewige Strafe bekommt, die kommen eher vom Regen in die Traufe. Es wird noch schlimmer. Gott ist nicht der alte Opa, der beide Augen zudrückt und sagt, ja, schon okay, kommt alle mal in den Himmel. Nein, Gott meint es ernst. Er kennt die Wahrheit über unser Leben. Er weiß, wie unser Leben aussieht. Er kennt auch unsere Gedanken, wo wir hoffen, dass das keiner mitkriegt, was wir so alles denken. Gut, dass das manche nicht mitbekommen, überlegen wir manchmal. Aber Gott, er weiß alles. Vor ihm können wir uns nicht verstecken. Er wird einmal richten. Er wird einmal darüber entscheiden, wer hat ewiges Leben und wer bekommt ewige Strafe. Mancher sagt, das ist doch alles Quatsch. Das sind doch Märchen aus dem Mittelalter. Da kann ich nur sagen, tut mir leid, das sind Worte von Jesus. Und die stehen im Matthäusevangelium, in dem gleichen Evangelium, wo zum Beispiel auch die Bergpredigt steht. In der Bergpredigt, da sagt Jesus etwas über Gewaltfreiheit, über Frieden. Hören wir heute sehr gerne am Volkstrauertag. Aber der gleiche Jesus in dem gleichen Evangelium redet ganz eindeutig vom Gericht. Und es wäre unehrlich, das zu verschweigen. Gott wird mich einmal fragen, hast du es der Gemeinde gesagt? Natürlich hat das Mittelalter manches ausgeschmückt, alle möglichen Schreckensbilder sind da entstanden mit irgendwelchen Teufelchen und sowas. Manches geht über das hinaus, was in der Bibel steht. Jesus malt uns den Himmel und malt uns die Hölle nicht aus, aber sagt ganz nüchtern, zwei Wege, ewiges Leben oder ewige Strafe. Ein anderer sagt, ja, das ist doch Angstmacherei. Man darf doch nicht sagen, schon gar nicht vielleicht zu einem Kind, der liebe Gott sieht alles. Das zerstört doch das Urvertrauen und so weiter. Das hört sich vernünftig an. Aber ich frage zurück, ist es besser, vor den Realitäten die Augen zu verschließen? Ich nehme heute am Volkstrauertag mal ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Wer so einigermaßen Einblick hatte, auch militärisch Einblick hatte, für den war relativ schnell klar, der Krieg ist für Deutschland oder war für Deutschland nicht zu gewinnen. Aber wer davor warnte, wurde sofort mundtot gemacht. Das zerstört den Glauben an den Endsieg, hieß es dann. War das Angstmacherei, davor zu warnen, dass der Krieg nicht gut ausgeht? Nein, im Gegenteil. Die, die gewarnt haben, waren die einzigen, die das Richtige gesehen haben. Das Gericht, das sozusagen über Deutschland hereingebrochen ist. Und es ist gut, dass es einige gab, die sich dem Befehl widersetzen, zu kämpfen, bis der letzte Mann tot ist. Zu warnen kann also gut und wichtig sein. Angstmacherei ist es da, wo unbegründet Ängste geschürt werden. Vielleicht um irgendwelche Interessen zu verfolgen oder was zu verdienen. Wenn zum Beispiel in übertriebener Weise vor irgendwelchen Krankheiten gewarnt wird, nur um entsprechende Medikamente besser verkaufen zu können. Das ist Angstmacherei. Aber wenn tatsächlich Gefahr droht, dann ist es doch gut, dass davor gewarnt wird. Wenn nicht gewarnt wird, dann ist das Geschrei groß. Wie war das im Ahrtal, als die schlimme Flut kam? Da hieß es dann, warum hat man nicht früher gewarnt? Wie gut, dass Jesus ehrlich ist. Er verschleiert nichts. Er sagt uns ganz nüchtern, was auf uns zukommt. Das Gericht. Und außerdem, das Gericht ist ja auch nicht die einzige Warnung, die wir hören. Es wird ja vor allen möglichen gewarnt, vor den Folgen der Staatsverschuldung, des Fachkräftemangels, der Erderwärmung. Was sind die schlimmsten Folgen, die es da geben kann? Dass die Jahrzehnte, die wir auf dieser Erde verbringen, etwas unangenehmer werden. Ja, das ist auch wichtig, dass wir überlegen, wie kann das Leben auf dieser Erde in guter Weise weitergehen. Aber wenn wir da auf Warnungen hören, sollten wir dann nicht erst recht auf die Warnung vor dem Gericht Gottes hören? Die Folgen des Gerichts sind dann noch viel schlimmer als die Folgen von dem, was hier auf der Erde passieren kann. Die Ewigkeit ist viel länger. Die ewige Strafe, von der Jesus hier spricht, sie ist viel schlimmer als alles das, was uns auf dieser Erde passieren kann. Und die Bibel sagt es uns ganz eindeutig, das Gericht kommt. Das heißt, wer das nicht wahrhaben will, wer sich nur mit anderen Dingen beschäftigt und sagt, Hauptsache jetzt lebe ich mein Leben einigermaßen, der ist eigentlich dumm. Wir hören eine kleine Geschichte, die uns das nochmal anschaulich macht. Ja, die wahre Klugheit ist es, sich auf das Gericht einzustellen. Wer das nicht tut, ist dumm.
Der König und der Hofnarr. Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran und sagte, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du einmal einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahrelang trug der Narr diesen Stab, bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Da hüpfte er ins Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, ich muss, erwiderte der König. Oh, du musst? Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald wieder zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, mich um rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben, an den, der noch närrischer ist als ich, König. Nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst, dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr.
Ein zweites. Das Gericht ist ein barmherziges Gericht. Wonach entscheidet sich, wie es weitergeht? Die Botschaft unseres Textes scheint auf den ersten Blick klar zu sein. Wer sich für andere einsetzt, für Menschen, die Hilfe brauchen, für Arme, der kommt in den Himmel und wer das nicht getan hat, kommt in die Hölle. Und da kommt sofort die Frage, habe ich denn genug getan? Komme ich jetzt in die Hölle, wenn ich irgendwo mal einen übersehen habe, dem ich hätte helfen können? Ein anderer denkt, wie unbarmherzig, was hier steht. Wo bleibt denn da die Vergebung? Und überhaupt, ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was wir sonst in der Bibel lesen, dass wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden? Jesus sagt doch eindeutig, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und hier? Reicht es auf einmal sozial zu handeln? Wie können wir das verstehen? Bei unserem heutigen Predigttext zeigt sich ganz besonders, wie gut es ist, die Bibel genau zu lesen. Und nicht nur einen Text wahrzunehmen, sondern zu fragen, was heißt das, was da steht, im Zusammenhang der ganzen Bibel. Denn sonst legt man einen Text falsch aus. Und dieser Text wird auch oft falsch ausgelegt, im Sinne, sei nur sozial und dann ist alles gut. Also, was ist eigentlich gemeint? Der Schlüssel, diesen Text zu verstehen, sind zwei Worte. Das eine ist das Wort Völker. Da ist es ja, alle Völker werden stehen vor Gott im Gericht. Man ist geneigt zu denken, naja, das sind halt alle Menschen. Guckt man aber genau hin, sieht die Sache anders aus. Das griechische Wort, das hier steht, bezeichnet eben nicht einfach alle Menschen, sondern es meint ausdrücklich die Heidenvölker. Also die, die nicht mit Gott, die nicht mit Jesus leben. Matthäus 24, 9, da heißt es zum Beispiel, dass die Jünger gehasst werden von allen Völkern. Und da steht das gleiche griechische Wort wie hier in unserem Text. Also bei dem Gericht, das hier beschrieben wird, handelt es sich nicht um ein Gericht über Christen, sondern ein Gericht über Nichtchristen. Ja, was ist mit den Christen, fragt einer. Werden die nicht gerichtet? Doch, steht auch in der Bibel. Aber bei Christen geht es im Gericht nicht darum, ob sie zu Gott kommen oder nicht. Denn das ist schon entschieden. Das ist schon entschieden worden am Kreuz, weil Jesus alle Schuld, alles Versagen, auch alles unsoziale Handeln, alles auf sich genommen hat. Und wenn du mit Jesus lebst, gilt diese Zusage für dich, dass Jesus sagt, ich habe dich erlöst, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Gericht Gottes. In Johannes 5, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Gemeint ist hier in diesem Vers das Gericht, wo es um ewiges Leben und Verlorenheit geht. Also das, was wir hier in unserem Predigttext haben. Also, insofern zeigt dieser Text gerade die Barmherzigkeit Gottes, indem er deutlich macht, das Gericht, wo man verstoßen werden kann, gilt nicht für die, die mit Jesus leben. Gottes Gericht über Christen ist ein barmherziges Gericht. Ja, auch für Christen, da wird alles nochmal aufgedeckt, was im Leben war, und es ist unangenehm. Aber klar ist, Jesus-Leute brauchen keine Angst zu haben, im Gericht verurteilt zu werden. Nicht, weil sie alles richtig gemacht haben, sondern weil Jesus alle Schuld getragen hat. Und das zeigt nochmal, wie wichtig und wie großartig es ist, mit Jesus zu leben. Und ich möchte Sie und dich heute ganz offen fragen, bist du dabei? Bist du ganz bei Jesus? Dann brauchst du keine Angst zu haben. Ich sprach von zwei Worten, die wichtig sind, wenn wir unseren Text verstehen wollen. Das erste waren also die Völker, beziehungsweise Heiden, wie wir gesehen haben. Das zweite ist das Wort Brüder, was hier mehrfach vorkommt. Man kann auch Geschwister übersetzen. Auch hier denken manche Bibelleser an alle Menschen. Dann wäre die Aussage des Textes, also die Christen werden eben durch Jesus gerettet und die Heiden oder vielleicht die, die nichts von Jesus gehört haben, die können sozial leben und werden dann gerettet. Wird auch manchmal so ausgelegt. Aber hier müssen wir genau hingucken. Im Neuen Testament werden nirgendwo alle Menschen als Brüder oder Schwestern bezeichnet. Natürlich sind alle Menschen Geschöpfe Gottes. Und als Geschöpfe Gottes hat jeder Mensch einen besonderen Wert, ist Gott wichtig. Daher kommen auch die Menschenrechte. Aber Brüder und Schwestern sind im Neuen Testament immer die, die mit Jesus leben. Seine Gemeinde. Jesus selbst hat es einmal deutlich gesagt, zum Beispiel in Lukas 8, meine Mutter, meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Und wenn uns das klar wird, können wir diesen Text verstehen. Es geht hier also um ein Gericht über Heiden. Und da mit den Brüdern Christen gemeint sind, reicht es also nicht, als Heide nur einfach sozial zu sein. Sondern die Frage ist, hat ein Heide, also einer von den Völkern, einem Christen, einem Bruder, etwas Gutes getan? Also beim Gericht nach den Werken, das wird übrigens auch in der Offenbarung beschrieben, dass nochmal alle gerichtet werden nach den Werken, da geht es also nicht um irgendwelche Werke, sondern um Werke, die an Christen getan werden. Warum ist das so wichtig? Weil hier deutlich wird, auch hier die Rettung geschieht nur durch Jesus Christus. Jesus identifiziert sich sozusagen mit seinen Leuten, mit seiner Gemeinde. Wir lesen ja auch bei Paulus im 1. Korintherbrief und im Römerbrief, dass die Christen der Leib Christi sind, sein Körper. Also die, die an Jesus glauben, auch wir, die wir heute Morgen, die dabei sind, an Jesus glauben, sind Jesus, sein Körper in dieser Welt. Das heißt, wer einem Christen etwas Gutes tut, weil er ein Christ ist, tut Jesus etwas Gutes. und drückt damit schon eine Beziehung zu Jesus aus, ein Anfang des Glaubens sozusagen. Und auch hier zeigt sich wieder, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist. Er rettet nicht nur die, die ganz bewusst an Jesus glauben, sondern auch die, die indirekt etwas Gutes für ihn getan haben, indem sie einem Christen etwas Gutes getan haben. Steht übrigens auch so ähnlich in Matthäus 10, wo Jesus sagt, wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, und Gerechten sind auch wieder die Christen, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also wird gerettet. Und da geht's weiter, wer einem auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger gibt, wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Auch da haben wir also diesen Zusammenhang, Jesus identifiziert sich mit seinen Leuten. Und passend zum Volkstrauertag, wo wir an die Weltkriege denken, nochmal ein Beispiel aus der Nazi-Zeit. Man kann das, was die Leute in unserem Text hier für Christen getan haben, vergleichen mit denen, die sich in der Hitlerzeit für Juden eingesetzt haben. Es kostete unglaublich viel mehr, damals etwas für einen Juden zu tun, als für irgendeinen anderen Menschen. Denn Juden wurden verfolgt. Wer trotzdem Juden unterstützt hat, hat sich mit ihnen solidarisiert. In Klammern, auch heute ist es wichtig, dass wir unsere Stimme gegen Antisemitismus erheben. Klammer zu. Und Leute, die damals für Juden sich eingesetzt haben, werden heute vom Staat Israel geehrt. Und so auch bei Jesus, bei seinen Christen. Christen wurden ja auch verfolgt und werden verfolgt. Wer also seinen Leuten hilft, hat etwas ganz Besonderes getan. Indirekt sich sozusagen mit Jesus solidarisiert. Wie gesagt, man könnte sagen, das ist schon ein erster Schritt des Glaubens. Und darum kommen diese Leute dann ins ewige Leben. Auch wenn sie selbst gar nicht damit rechnen. Gottes Barmherzigkeit ist so groß, dass er sogar die ersten Schritte des Glaubens würdigt. Also, es besteht kein Widerspruch zwischen diesem Text und anderen Bibelstellen, wo klar ist, der Glaube an Jesus ist das Kriterium, wer gerettet wird im Gericht Gottes. Es bleibt dabei, an der Stellung zu Jesus, in Klammern, und zu seiner Gemeinde, entscheidet sich alles. Die Frage für uns, gehören wir dazu? Und was bedeutet dieser Text nun für Christen? Sollen die nicht auch das tun, was hier steht? Andere kleiden, ihnen zu essen geben, zu trinken geben, sie aufnehmen, besuchen? Natürlich. Wenn schon manche Heiden dadurch gerettet werden, dann ist das doch erst recht etwas für Christen, dass sie gerade denen helfen, die in Not sind. Zuerst, Paulus hat mal gesagt, tut Gutes an jedermann, allermeist des Glaubens genossen. Also zuerst in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Nur, Christen müssen es nicht mehr aus der Angst tun, verurteilt zu werden. Also ich muss nicht mehr die Angst haben, habe ich jetzt genug getan, war ich jetzt sozial genug, habe ich vielleicht zu wenig Punkte im Himmel? Nein, weil ich weiß, Jesus hat alles für mich getan, kann ich aus Dankbarkeit sagen, jetzt möchte ich auch das tun, was er will. Jetzt möchte ich auch mich für den Frieden einsetzen zum Beispiel, jetzt am Volkstrauertag. Darum möchte ich Menschen helfen, die in Not sind, die meine Hilfe brauchen. Ein barmherziges Gericht. Und dann drittes und letztes, das Gericht kann ein Trost sein. Bibeltexte über das Gericht gelten im Allgemeinen als harte Texte. Da geht man gebügelt aus dem Gottesdienst raus. Manchmal brauchen wir das vielleicht. Aber wenn wir den Text so verstehen, wie wir ihn gerade verstanden haben, dann kann das auch ein sehr tröstlicher Text sein. Warum? Er zeigt, was die Leute von Jesus für Jesus wert sind. Wenn ich mit Jesus lebe, dann sagt Jesus mir zu, sagt er dir zu, wie sich ein anderer dir gegenüber verhält, das kann darüber entscheiden, ob der andere ewig lebt oder nicht. Was für eine Würde, die ich als Christ habe. Wenn ich mir das klar mache, dann frage ich, wer bin ich denn eigentlich, dass da an dem Verhalten mir gegenüber so viel hängt für den anderen? Es ist ja nicht dadurch, dass wir besser sind als andere. Aber Jesus zeigt mir, du bist mir unendlich wichtig. Ich habe dich nicht nur gerettet, ich würdige dich auch jetzt in diesem Leben. Und so kann das ein ganz großer Trost sein. Zum Beispiel, wenn andere mich ungerecht behandeln. Wie viele Geschichten gibt es, wo Menschen verletzt werden, auch Christen verletzt werden? Wir denken auch am Volkstrauertag nicht nur an den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wir denken auch an Krieg und Gewalt heute. Wir erleben auch heute, dass viele Menschen fliehen müssen, Angst haben um ihr Leben. Und wir erleben auch heute und immer mehr, dass Christen verfolgt werden. Und auch bei uns. Wir müssen nicht Angst haben um unser Leben, aber es wird zunehmend unbequem für Christen, die klar zu Gottes Wort stehen, auch in unserer Gesellschaft. Da steht man ganz schnell am Rand, das ist gefährlich, was du da sagst. Und wenn wir sowas erleben, dann kann es gut tun zu hören, Gott wird richten. Gott wird sich zu seinen Leuten stellen und wenn du mit bei Jesus bist, wird er sich zu dir stellen. Und das ist etwas sehr Gerichtes. Gott wird sich zu seinen Leuten stellen. Und wenn du mir bei Jesus bist, wird er sich zu dir stellen. Und das ist etwas sehr das Gericht Gott zu überlassen. Wenn der Herr richtet, dann brauche ich nicht zu richten. Dann brauche ich nicht zurückzuschlagen. Brauche ich mich nicht zu rächen, wenn ein anderer mir irgendwas angetan hat. Dann kann ich sagen, ich vergebe. Das ist mein Ding. Gericht üben ist Gottes Sache. Denken wir heute am Volkstrauertag noch einmal an die Juden in der Nazizeit. Könnt ihr euch vorstellen, wie es für die Juden im KZ war, als sie den Geschützdonner hörten und merkten, die Front kommt näher? Die Alliierten kommen? Das war für sie etwas Positives, eine Hoffnung, dass sie wieder frei werden. Und so möchte ich allen, die vielleicht heute sagen, ich fühle mich fertig gemacht, ich möchte euch zusagen, die Front des Gerichtes Gottes kommt näher. Du brauchst nicht aufzugeben. Du brauchst auch nicht selbst negativ dem anderen gegenüber zu sein. Nein, Gott wird einmal alles richten. Im doppelten Sinne, er wird Gericht sprechen und alles in Ordnung bringen. Und so soll dieser harte Gerichtstext. Auf der einen Seite eine eindeutige Warnung sein, dass wir das Gericht Gottes ernst nehmen. Ja, es wird kommen. Und darum ist es so wichtig, bei Jesus zu sein. Aber auf der anderen Seite können wir nur staunen über die Barmherzigkeit Gottes durch Jesus, dass er seine Christen so würdigt und dass er den Anfang des Glaubens ja schon so zählen lässt im Gericht. Und wir können uns trösten lassen von dieser Hoffnung, die er schenkt, dass Gott einmal Gericht sprechen wird über alles Unrecht dieser Welt, wo wir uns heute fragen, kommen die denn alle ungeschoren davon? Mit Jesus brauche ich keine Angst vor dem Gericht Gottes zu haben und kann mich in aller Freiheit einsetzen für Menschen, die meine Hilfe brauchen, wie wir es hier lesen. Hungernde, Dürstende, Gefangene, Kranke, Geflohene, wer auch immer. Wie schön, dass Gottes Gericht kommt. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du das Gericht Gottes auf dich genommen hast. Und danke, dass du deinen Leuten eine ganz besondere Würde bist. Hilf uns, ganz bei dir zu sein. Und hilf uns, dass wir in unserem Leben ein Zeichen setzen für deine Liebe, deine Barmherzigkeit und uns einsetzen für andere und für den Frieden. Amen.